ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Wir haben heute unsere Stühle mal ein bisschen geändert. Hallo ihr Lieben.
Wir sind so konfrontativ geworden. Ne? So
wir sitzen einander genau gegenüber, wie man sich so unterhält.
Genau, so auch genau.
Ja, wir haben so rechts und links nebeneinander gesessen und jetzt finde ich es irgendwie, wie findest du es?
Ja, ist angenehm.
Ihr könnt uns ja
wir können jetzt füßeln, das würde auch gehen, aber das lassen wir im Moment noch. Kann sich ja noch ergeben.
Meinst du, da hätte ich eine Chance bei dir beim Füßeln?
Na, beim Füßeln vielleicht schon. Alles andere glaube ich eher nicht.
Gar nicht.
Die Debatte hatten wir auch schon in Anfangszeiten mal gehabt. aber das
Na
ist
gut.
Vorbei. Nein, nein. Ja. Stell dir mal vor, ich habe doch tatsächlich letzte Woche so am Freitag kurzfristig einen Anruf bekommen. Da wollte man mich zum Opernball nach Leipzig einladen, ja? Von heute auf morgen. Ja, das wollte mich auch.
Der Opernball, der am Samstag, einen Tag später war?
Ja, einen Tag später war, ist Ihnen eingefallen, mich doch am Freitag doch einzuladen und zu fragen, ob ich komme. Ich hatte leider keine Zeit, aber da merkt man wieder, die Ballsaison hat angefangen.
Wenn du Zeit gehabt hättest, wärst du denn gegangen?
Das weiß ich auch noch nicht so genau. Bälle sind ja was Schönes. Mhm. Aber auch meistens anstrengend, weil sie doch oft sehr formal sind. Mhm. Und gerade wenn du irgendwie Ehrengast bist, dann kannst du ja da nicht einfach machen, was du willst. Das fängt schon damit an, dass du dich entscheiden musst, willst du sitzen, also mit einem festen Sitzplatz, wo das Essen serviert wird, oder kriegst du eine sogenannte Laufkarte. Mhm. Hattest du schon mal eine Laufkarte bei so einem Ball?
Nein, also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich ganz häufig schon Opernbälle moderiert.
Aha. Auch in Leipzig, ne?
Genau, den in Leipzig, zu dem du eingeladen wurdest offensichtlich. Also ich moderiere den jetzt seit 2 Jahren nicht mehr und kann dir also auch nicht direkt vor Ort berichtend oder beobachtend von meinen ganzen Stunden dort erzählen. Nämlich, das war ja eine Skandalgeschichte auch sogar. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast,
Till
Lindemann.
Ja, das habe ich dann recherchiert. Vielleicht haben sie mich deshalb eingeladen, weil ein Jahr
das
abgesagt
Feigenblatt.
Haben. Weil ein Jahr abgesagt haben.
Ja, das war jetzt für einige war es eine Skandaleinladung, ne? Der Frontsänger von Rammstein.
Ja, ich finde, da sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir haben ja die Debatte da lange geführt mit den Vorwürfen, die da waren. Letzten Endes hat sich das ja irgendwie aufgelöst. Das war dann auch nicht aufzuklären oder weiß ich was.
Vivian, die Veranstalterin, die hat auch gesagt, wir grenzen niemanden aus und hat gleichzeitig auch gesagt, das Wesentliche ist in den Fokus zu nehmen, nämlich, dass das eine Charity-Veranstaltung ist.
Mhm.
Ja. Ja. Hat ja aber auch ordentlich Presse gebracht, muss man ja
also
auch sagen.
Aufmerksamkeit
ne?
hat das auf jeden Fall erzielt. Denn jetzt wissen viele mehr, dass es überhaupt einen Leipziger Opernball gibt. Ich hätte eher getippt, gibt es in Dresden auch einen Opernball?
Ja, das ist der Semper-Opernball. Und ich habe immer, ich habe den bestimmt 10-mal moderiert in Leipzig und habe immer gesagt, das ist der fröhlichste Ball. Weil das, was ich immer mochte, die Leipziger lieben diesen Ball. Und es gibt immer relativ schnell schon die erste Tanzrunde. Und da werden die Röcke gerafft und die Männer schieben da die Frauen über die Bühne in einem Tempo und die sind glücklich.
In Berlin gibt es ja auch große Bälle, also der größte ist der Bundespresseball.
Erzähl mir mal, wie der ist.
Ja, der ist ja eigentlich für die Journalisten gedacht.
Ja.
Aber da soll sich ja Politik, Journalismus, Gesellschaft treffen, das ist der Ansatz. Und ich glaube, der Reinerlös geht ja auch in einen Sozialfonds für Journalisten. Das ist natürlich für manche ja so eine Pflichtveranstaltung. Und als ich noch regierender Bürgermeister war, war es auch selbstverständlich, dass ich da hingehen wollte, sollte, musste. du wirst ja dann als Ehrengast platziert. Du musst dann auch bespaßen. Die Chefredakteure auch von kleineren Zeitungen so aus der ganzen Republik. Und dann wirst du so verteilt. Und dann bist du ja da festgetackert.
Ja, und du bist vor allem darauf angewiesen, dass dein Tischnachbar wenigstens gute Laune hat.
Ja, und es sind ja meistens so große Tische, dass du wirklich nur mit links und rechts plauschen kannst. Also bevor das dann richtig schön wird, ist dann schon fast Mitternacht, wo du dann mal freilaufend sein kannst.
Ach so, weil man dann das ganze Programm natürlich dann am Platz sitzen.
Die Reden musst du hören und ist ja klar, du darfst dann auch zwischendurch schon mal tanzen. Ich weiß auch einmal, da hat mich Alice Schwarzer, also wirklich auf die Tanzfläche komplimentiert oder gezogen. Und dann haben wir da abgerockt. Da.
Was habt ihr getanzt? Walzer wird es nicht gewesen sein.
Rock'n'Roll war das.
Rock'n'Roll auf dem Opernball? Auf dem Presseball. Ja. Ah ja, Presseball, okay.
Ja.
Ist sie eine gute Tänzerin?
Die ist eine gute Tänzerin, also da ist Schwung drin.
Und dann sind doch gleich 50 Fotografen wahrscheinlich
das um ist, euch rum. Ja, das war auch, als ich mit Sabine Christiansen da zum Ball gegangen bin, da waren die alle dabei und da war ja sie gerade in der Krise. Und da waren wir, hatten wir die Aufmerksamkeit wirklich von allen. Das ist denn schon blöd, wenn du da auf Schritt und Tritt praktisch fotografiert wirst. Ja, da jede Pose, jede Bewegung wird da eingefangen. Also das muss eigentlich auch nicht sein. Aber manchmal so Bälle, der bekannteste Ball ist ja der Wiener Opernball. Ja, ne? Da ist ja ein Schaulaufen.
Da würde ich sehr gerne mal dabei sein. Also da, das kann ich mir schon vorstellen. Die schönen Debütantinnen, die Kleider. Hat schon alles eine.
Ja, da muss man auch Frack tragen als Mann. Da kann man auch seine Orden anlegen. Habe ich gesagt, da gehe ich gebeugt so mit meinen ganzen Orden, die ich habe.
Wie viele Orden hast du?
Auch eine ganze Menge.
Echt?
Ja. Doch, das würde sich schon addieren. Ne?
Okay, warte, ich schreibe mir das mal auf, dass wir nächste Woche reden wir mal über all deine Orden.
Ach, auch das noch.
Klaus.
Ja, aber da, ich hatte auch mal Einladung gehabt zum Wiener Opernball von meinem Kollegen aus Wien und dann auch mal von demjenigen, der die Choreografie gemacht hat. Wien wäre ich beinahe hingegangen, aber da war gerade bei mir so diese Debatte über den Partybürgermeister. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt noch zum Wiener Opernball gehst, dann toppt das ja nochmal alles. Und das habe ich dann lieber gelassen. Aber einmal sicherlich dabei sein ist eine schöne
Sache. Wir könnten noch zusammen.
Wir beide auf dem Opernball.
Oder?
Ja. Aber also, der schönste Ball in Berlin ist für mich immer noch der VBKI-Ball. Vom Verband der Berliner Kaufleute und Industrieller. Das ist wirklich ein sehr
schöner Ball. Klingt auch schon so sinnlich.
Nicht VBKI.
Ja.
Wirklich so ein schöner Ball. Ist einer der schönsten.
Warum?
Ja, weil der ist von der ganzen Machart, also von der Gastronomie über die Musik, über die Personen, die da sind. Das ist jetzt nicht so ein Schaulaufen nur von Promis.
Kann da jeder kommen?
Da könnte jeder kommen, ja. Da gibt es auch die Karten zu kaufen, klar.
Was kostet eigentlich so eine Karte? Also ich glaube, beim Leipziger Opernball alleine so eine Laufkarte, also du hast dann keinen Anspruch auf einen Sitzplatz in der Oper im Saal, kostet irgendwas zwischen 200 und 300 Euro.
Ja, bestimmt. Das ist so nicht viel für so eine Veranstaltung.
Nicht viel?
Nee, du hast ja das Essen ist alles dabei. Auch alle Getränke sind dabei. Und dann hast du ja das Programm, die Musik, alles. Also ich sag mal, wenn du mal heute siehst, was Leute zahlen für eine Konzertkarte für ihre Lieblingsstars, dann ist das ja auch nicht wenig. Oder ich habe gerade gesehen, die Tickets für die Weltmeisterschaft Fußball ab 9.000 Euro. Ja, so,
ja, das
also,
ist doch verrückt.
So, also insofern,
Schweinerei ist
das sogar. Es kostet und es soll ja dann auch noch meistens ein Reinerlös da übrig bleiben, der für einen wohltätigen Zweck geht.
Der Promi-Anruf.
Ich liebe ja unsere Rubrik, dass wir immer Leute anrufen, die bei uns im privaten Telefonbuch stehen. Ich glaube, wir haben ein paar Schnittstellen. Ein paar Leute stehen bei uns beiden im Buch. Sie steht bei dir, glaube ich, nicht im Buch.
Nein, das stimmt.
Sie war letzte Woche bei mir bei Riverboat. Und eigentlich machen wir das ja jetzt gar nicht so, dass wir jetzt immer aus der letzten Riverboat-Sendung noch jemanden... Aber das passte jetzt gerade so gut. Du magst sie auch. Ich habe dich gefragt, was hältst du davon? Warst du gleich dabei? Und weil sie hat jetzt ihr Bühnenjubiläum. Und wenn man sie sich anschaut... denkt man, wie 40 Jahre Bühnenjubiläum?
Ich wäre gar nicht drauf gekommen,
dass sie überhaupt ist doch erst 40.
Ist?
Ja, wenn du dann noch ihre erwachsene Tochter Johanna neben ihr stehen siehst, dann weißt du überhaupt nicht mehr, wer ist jetzt Mutter. Und wir begleiten einander auch schon viele Jahre, dadurch, dass wir natürlich bei Riverboat zum uns häufiger sehen, aber eben auch in vielen anderen Sendungen. Und ich habe letzten Freitag wieder mal gemerkt, wie toll ich sie finde. Da hat die während des Gesprächs einfach die Mandoline ausgepackt, das Ding gestimmt und dann einfach ein wahnsinnig schönes Lied so schön gesungen. Und die ist jetzt in der Leitung. Herzlich willkommen, Stefanie Hertel.
Oh ja, erstmal ganz lieben Dank für die lieben Worte.
Hallo,
ihr Lieben. Hallo, lieber Klaus Wobereiter, hallo, liebe Kim.
Wo bist du gerade? Was machst du gerade?
Ich bin gerade in Köln bei RTL, war heute Morgen schon bei Punkt 8, bin heute nochmal Mittag bei Punkt 12, bin gerade mit meinem neuen Album unterwegs auf Promoreise, wie man das so macht, war ich ja auch eben bei Riverboat bei dir, liebe Kim. Und ja, und das ist aber jetzt mein letzter Termin. Ich freue mich dann auch schon total, weil ich heute Abend dann noch nach Rust fahre in den schönen Europapark. Da warten nämlich mein Mann und meine Tochter auf mich. Die spielen da immer im Rockcafé und dann werden wir da zwei schöne Tage noch gemeinsam verbringen.
In den schönen Europapark Rust. Also das weiß ich jetzt auch nicht, wie man Europapark Rust und schön, wie man das in einen Satz bringt.
Ist aber viel los, ne?
Ja, aber ist es wirklich schön?
Ja, findest du es nicht schön da?
Na, schön.
Ich war da noch nicht, aber es gehen ja Hunderttausende dahin, ne?
Ja, ja.
Also muss ja
irgendwas
haben. Ich liebe
den Europapark, wirklich, also wirklich von ganzem Herzen. Bin ein riesengroßer Fan. Und natürlich, wenn zu viel los ist, dann ist es nicht so schön. Das stimmt schon. Aber wenn nicht so viel los ist, dann ist es einfach traumhaft schön. Also da kann man so, hat man so tolle Ecken. Ich bin natürlich auch ein Fan von Achterbahnen, dass man dann
Achterbahn fahre ich auch gerne.
Aber selbst wenn man das nicht ist, da gibt es so romantische und liebevolle Ecken, wo man ganz gemütlich sitzen kann und sich in eine andere Welt gebeamt fühlt. Also deswegen freue ich mich schon sehr.
So habe ich das jetzt auch noch nie gesehen. Da werde ich mal direkt, warte, das schreibe ich mir jetzt auch auf, dass ich mit jetzt Klaus, da gehen wir da auch mal hin.
Gehen wir Achterbahn fahren, du steigst da bestimmt nicht ein.
Lass uns doch da gemeinsam hingehen, ja. Und dann zeige ich euch mal den Europapark.
Ja, ich bin dann die eure Taschen trägt, weil ganz sicher gehe ich
sie geht nicht keine Achterbahn. Genau,
ich gehe ja nicht mal in eine Geisterbahn. Also nichts, gar nichts. Du, Stefanie, machst das alles?
Ja, natürlich.
Klar, Achterbahn ist doch schön, ne? So hoch und runter Kurve.
Ja, klar.
Dass man so denkt, man fliegt so rüber, das ist doch Wahnsinn.
Herrlich, herrlich, herrlich.
Ja, okay, gut.
Das machen wir mal.
Das guck mal. Jetzt kenne ich Klaus schon relativ lange und das ist wieder was Neues. Dank Stefanie. Ja.
Ja, siehst du mal.
So, also das heißt, 40 Jahre Bühne haben wir gerade so ein bisschen rumgekichert, weil Klaus sagte,
Wie geht denn das überhaupt? Das muss ja wirklich als kleines Kind gewesen sein, mit 4 Jahren,
ja,
oder kann das
also
sein?
Genau, mit 4 Jahren stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. Allerdings ist das schon 42 Jahre her. Aber vor 40 Jahren hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt. Und das ist auch das, was ich in diesem Jahr groß feiere. Weil da gibt es dann eben auch die schönen Bilder von meinem ersten Fernsehauftritt. Das kann man sich auch so auf YouTube nochmal anschauen mit dem Teddybär. Und ja, das ist genau 40 Jahre her. Wahnsinn.
Aber weißt du was, ich habe wirklich in der Sendung, habe ich dich nochmal genau beobachtet. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe dich wirklich richtig angestarrt. Weil diesen ersten Fernsehauftritt, den haben wir ja in der Sendung auch schon häufiger gezeigt. Und ich habe gedacht, ich kenne kaum jemanden, der so geduldig, so professionell und trotzdem mit so viel Herz nicht einmal sagt, ach ja, das haben wir doch jetzt schon so oft besprochen, sondern das gibt es bei dir gar nicht. Du bist immer, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also professionell, aber gleichzeitig auch so liebenswert und liebevoll. Also du bist nie genervt von all diesen Dingen,
ach,
die man immer mal wieder bespricht.
Es gibt aber schon Dinge, die mich auch nerven und auch Bilder von damals, die ich jetzt nicht so toll finde und die ich dann auch nicht 100-mal sehen muss. Aber das, was wir ja da jetzt auch bei Riverboat, das war ja alles total schön und total lieb. Und da freue ich mich natürlich auch. Und gerade dieser erste Fernsehauftritt, den muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich mir selber immer wieder gerne an, weil ich selber irgendwie nicht so ganz fassen kann, was ich damals überhaupt so auch gefühlt habe. Ich fand das wirklich toll. Ich habe das wirklich geliebt und war total glücklich, dass ich jetzt endlich auch so wie mein Papa da mal vor die Fernsehkamera.
Das musst du dir wirklich mal angucken, Klaus. Das ist entzückend, sie im kleinen Dirndl.
Aber man sagt ja immer auch, dass auch eine Problematik da drin stecken könnte, wenn Kinder eben zu Stars werden auf der Bühne und vielleicht eine, sagen wir mal, einfache Kindheit, ja, einfach meine ich jetzt ohne große Fernsehauftritte oder so, damit verpassen. Hast du da so den Eindruck bei dir selber, dass du irgendwas verpasst hast?
Jein, also es gab natürlich Dinge, die hätte ich gern gemacht und konnte ich nicht machen, weil einfach keine Zeit da war oder weil es einfach dann irgendwie aufgrund meiner Popularität nicht möglich war. Und das fand ich dann schon auch schade. Aber ich habe ja im Gegenzug dazu eben Dinge erleben dürfen, die durften andere, die konnten andere bei Weitem nicht erleben. Und so habe ich das auch halt immer gesehen. Und ich habe ja trotzdem als Kind immer diese Bodenhaftung beibehalten. Denn ich habe zu Hause mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern, wir haben ganz normal gelebt, also wirklich in ganz normalen Verhältnissen, anfangs sogar noch bis zu meinem 14. Lebensjahr in extrem einfachen Verhältnissen. Wenn ich das heute manchmal erzähle, das kann gar keiner mehr glauben, so mit Plumpsklo und nur, also keine wirkliche Heizung, sondern nur gewisse Räume, die beheizt werden konnten durch einen Ofen. Und so Sachen, also das war schon echt krass, wie ich so aufgewachsen bin. Und das hat mich, glaube ich, immer am Boden der Tatsachen gehalten. Und auch in der Schule, ich wurde von keinem irgendwie hofiert, sondern ich musste meine Leistung bringen und habe meine Mitschüler gehabt und habe dann eine ganz normale Schulzeit auch gehabt.
Und du hast es ja auch wirklich selber unbedingt gewollt. Das war
absolut,
schon in
absolut.
Diesem kleinen Alter warst du so stur und wusstest genau, das will ich, da muss ich hin.
Ja, ja, ich war ein Dickkopf und das bin ich ja auch bis heute. Und deswegen habe ich ja auch ganz, ganz klar immer gewusst, was ich will und wie ich das will. Und habe auch schon als Kind Kontra gegeben, wenn mir was nicht gepasst hat. Und das ist, glaube ich, gut gewesen, dass ich eben mich nicht habe zu Dingen verleiten lassen, ja, wo ich einfach keine Lust drauf hatte.
Und gleichzeitig ist natürlich so eine Karriere, wenn die Menschen einem zugucken können beim Erwachsenwerden, beim erste eigene erwachsene Schritte gehen und so, die sind halt immer da und die gucken halt immer zu. Und es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, also du müsstest ja einen ganzen Stadtbezirk mit alleine euren Titeln auf Covern, auf diesen ganzen Yellow-Zeitschriften, kannst du voll tackern und pflastern.
Ja, klar.
Wie hält man das aus? Ihr wart ja ständig, du, Stefan, du und Stefan, du und Florian und Stefan. Also wie hat man das ausgehalten?
Ja, also das war ganz schön nervig, muss ich wirklich sagen. Da hätte ich wirklich gerne und gut drauf verzichten wollen. Aber das war halt so, ne? Da kam ich nicht drum rum und muss aber natürlich auch sagen, klar, mein Manager Hansa Bayer, dem ich wahnsinnig viel verdanke, der hat das halt so gesehen, er hat immer gesagt, Hauptsache der Name ist richtig gekriegt, das war so sein Credo. Und er hat am Ende ja auch karrieretechnisch recht gehabt, das stimmt schon. Das hat natürlich immer wieder auch die Präsenz gebracht. Und man war im Gespräch und somit auch die Popularität immer weiter vergrößert. Insofern hat mir das natürlich schon was gebracht. Aber ich ganz persönlich hätte auf vieles wirklich gerne verzichtet. Und habe ja dann auch ganz vehement, dann nachdem ich mich dann auch von Hansa Bayerlein getrennt hatte, der inzwischen auch verstorben ist, wie gesagt, ich verdanke ihm unglaublich viel und schätze ihn unwahrscheinlich. Aber in dem Punkt waren wir uns nicht so ganz einig. Und da habe ich dann auch ganz vehement begonnen, das zu bekämpfen und bin mit Anwälten vorgegangen und habe jetzt, glaube ich, so pressemäßig einen ganz guten Ruf, was natürlich auch bedeutet, dass man nicht mehr die Titelblätter andauernd ziert, aber das finde ich auch ganz gut so.
Sag mal, und ich bin ja nicht so ein großer Fan von Volksmusik, muss ich sagen.
Also Stefanie singt aber auch Schlager.
Ja, ich weiß, sie macht Schlager-Volksmusik und sie ist ja auch Musical-Star, also sehr, sehr weit gefächert. Mama Mia, das war sowieso ein tolles Musical. Wie erklärst du dir denn diesen riesigen Erfolg? Weil ich krieg das ja so mit, dass das die Konzerte sind immer voll. Mhm. Selbst die Umsatzzahlen für CDs, wenn es das überhaupt heute noch gibt, ist erfolgreich im Vergleich zu anderen, Popmusik oder so, in Deutschland zumindest und im deutschsprachigen Raum. Wo kommt dieser große Erfolg eigentlich her? Hast du dafür eine Erklärung?
Jetzt generell für das Lager,
Also ja. Volksmusik, Schlager, ja.
Ja, ja. Ja, ich glaube, es ist einfach sehr volksnah, ne? Das ist so die Musik, die Menschen so, glaube ich, greifbar haben. Die Künstler sind greifbar. Ich meine, es gibt natürlich auch irrsinnig viele Pop-Rock-Fans oder was auch immer. Ja, wir sind ja riesengroße Country-Fans, auch deswegen machen wir als Familie auch dann nochmal eben diese ganz andere Richtung. Country-Rock lieben wir auch sehr.
Ist auch total schön, wenn die drei zusammen auftreten, ja. Ja, stimmt.
Ja, genau. Und da ist es ja auch so, dass unsere Country-Stars, die sind natürlich weit weg und bis die mal hierher kommen und da hat man auch nicht so die... Ich glaube, das ist so das, was den Leuten am meisten gefällt. Sie können mitsingen.
Und das ist Stimmung, ne? Das ist Stimmung.
Gute Stimmung und eben volksnah. Und man hat Stars oft dann einfach auch sehr nah da, wenn man zu den Konzerten geht. Man gibt ja dann auch Autogramme auch und sowas, ne? Also das ist, glaube ich, schon etwas, was den Leuten gut gefällt.
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre das, was du jetzt singen wollen würdest? Also, weil ich habe dich auch in so vielen verschiedenen Formaten gesehen, wo ich mir dachte, Stefanie Hertel, du Rakete, du Granate, wie sexy und wie hot auch teilweise, ja? Also so weit entfernt von dem, über jedes Bachal geht ab Brückerl. Nee, wie geht das?
Über jedes Bach geht der Brücke.
Ja.
Ja, das war natürlich mein großer Song, der muss immer wieder gesungen werden.
Ja, ne? Ja, und und dann also wirklich so links außen, rechts außen. Du hast so eine Spannbreite, dass ich mich manchmal frage, wo hättest du denn am meisten Bock drauf? Du selber, jetzt so ganz persönlich von der Musikrichtung.
Ich glaube, für mich ist eben das Wichtigste, die Abwechslung beizubehalten und nicht immer nur das Gleiche zu machen. Auch das Bachel macht mir nur dann wieder Spaß, wenn ich zwischendurch dann eben mal ganz andere Sachen gemacht habe. und eben gerade Mamma Mia auf der großen Musicalbühne zu stehen, das war natürlich für mich ein Riesenhighlight. Oder eben dann auch mal bei The Masked Singer dabei zu sein und Highway to Hell zu singen. Und jetzt bin ich dann wieder auf Theatertournee und singe die alten Schlager der 50er, 60er Jahre mit meinem Stück Ganz Paris träumt von der Liebe. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir, diese alten Schlager, so dieses bisschen so dieses Retro, wo man auch noch die alten Filme so vor Augen hat mit Peter Alexander und Katharina Valente und sowas alles.
Guck mal, da erwärmst du gerade Klaus Herz, der strahlt gerade.
Ja? Ja, natürlich. Ja. Ja,
das ist schön, ne? Das
ganz
ist schön.
Und Paris träumt von der Liebe.
Denn dort ist sie ja zu Hause. Ah, ich liebe diesen Song. Ich liebe ihn.
Ja, ich auch. Herrlich. Ich liebe es auch.
Dann singe ich jetzt wieder. 20 Mal singe ich das.
Sag mal, und dieses, ich habe gerade lustigerweise auf dem Weg hierher habe ich aus Mamma Mia die Szene gesehen, wo die dann immer der Sieger hat die Wahl singt. Dieser Ton, du musst wissen, Klaus und ich haben die letzten Wochen, Klaus musste sich immer die Geschichte über einen gewissen Ton von mir anhören. Der ist ja irre hoch, das geht ja richtig. Da hast du auch keine Schwierigkeit, ne? Das so rauszuballern. Der Sieger hat die Wahl.
Ja, ich habe ja bei Mamma Mia nicht die Donna gesungen.
Die Tanja.
Die Tanja, genau. Wir singen den Song ja nicht.
Das Männermordende.
Ja.
Die warst du?
Ja, die war ich. Und weißt du was? Ich wollte ja eigentlich ursprünglich, hatte ich mich für die Donna beworben und war dann erst enttäuscht, dass sie meinten, ich soll doch lieber die Tanja spielen. Und habe am Ende aber festgestellt, dass es die viel lustigere, coolere Rolle ist.
Ja, absolut.
Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich muss echt sagen, die Donnas gespielt haben, Die waren auch oft dann ganz schön, wie soll ich denn sagen, emotional. Also manchmal saßen die hinter der Bühne und haben richtig so ein Tränchen erst da verdrückt. Also eine mega emotionale Rolle. Ja, und natürlich, der Sieger hat die Wahl, ist natürlich eine Hammernummer. Da musste schon stimmlich dann immer richtig dolle fit sein, um auch diesen hohen Ton dann hinten rauf zu ballern.
Ja, okay, aber du warst die Tanja, wie gesagt, die doch sehr, die sich junge Männer greift und so in dem Stück und sehr gute Laune sorgt. Und das hast du dann hinter der Bühne auch weitergemacht. Nein, natürlich.
Dann wissen wir ja schon, welche also, Rolle Kim sagen, auch gerne hätte. Ne? Das wissen wir jetzt auch. Ja,
ja, also diese schnuckeligen Jungschen da, ne? Diese durchtrainierten Musical-Tänzer und Sänger, also die mich da umgarnt haben, das war schon hot. Also das hat schon Spaß gemacht, ein bisschen sich das anzugucken, was die da zu bieten haben, die kleinen Süßen.
Aber nur gucken, ne?
Natürlich.
Mm. Oh, das wäre so eine schöne Schlagzeile, Stefanie.
Für dich?
Dann wärst du wieder voll auf allen Yellows. Überleg dir das gut. Wie oft warst du schwanger? Nee, weißt du was?
Also schwanger, ich war jetzt erst wieder schwanger.
Ach, doch auch wieder?
Ja, immer wieder.
Mein Gott, ach, es ist schön, mit dir zu quatschen. Wir machen jetzt hier mal weiter. Liebste, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude mit deinem neuen Album und dem Jubiläumsjahr.
Viel Erfolg, danke. Ja, und weiterhin so viel Freude am Beruf.
Und ich bin ganz großer Fan von dir in all dem, was du da so tust. Wirklich, ist mir wieder am Freitag so aufgefallen.
Und wir treffen uns mit Kim in der Achterbahn, nicht an der Achterbahn, sondern in der Achterbahn. Wir wollen sie schreien hören.
Nee, da kommt kein Ton mehr raus. Ihr seid verrückt. Ich wünsche dir was. Tschüss. Ich möchte jetzt gerne eine Geschichte erzählen von einer Familie, die ich am Freitag jetzt auch in der Sendung kennengelernt habe, Familie Koch. Ein Ehepaar, was über 40 Jahre bereits verheiratet ist, was mir auch immer backstage aufgefallen ist, beim Buffet, die sind oder in die Maske sind sie immer händchenhaltend gegangen und das fand ich schon sehr, sehr liebenswert. Und diese beiden Menschen zeichnet aus, dass sie 150 Pflegekinder bei sich
150, wie macht man das?
Bei sich aufgenommen haben, innerhalb von 30 Jahren.
Na, aber trotzdem, das ist ja auch trotzdem.
Und sie sagte, wir haben drei selber produziert, drei eigene Kinder und und das haben sie sich eines Tages, er kam selber, hat eine Heimvergangenheit hinter sich. Sie hat auch keine besonders schöne Kindheit und die haben sich das dann irgendwann gesagt. Mhm. Das bedeutet aber, dass du 24/7 immer bereit sein musst, immer am Telefon sitzen musst und die rufen dich teilweise nachts um 2:30 an und sagen, wir haben gerade ein Kind auf der Station, auf der Wache oder auf der Straße gefunden, können Sie bitte übernehmen.
Und dann naja, und zusätzlich ja zu den drei Kindern, die sowieso da sind, ne? Weil die waren ja bestimmt auch bis 18 Jahre oder so in der Familie und waren ja immer schon drei Kinder da.
Genau, und das haben die aber auch wohl immer mit ihren vorhandenen drei Kindern besprochen. Ist das in Ordnung für euch? Mhm. Und die machen auch jedes Jahr so eine Art neuen Vertrag, ob das noch für alle Beteiligten in Ordnung ist. Jetzt zum Beispiel haben sie drei Pflegekinder zu Hause, die gerade alle in die Schule gekommen sind. Und die mögen das nicht so mit gleichaltrigen oder älteren Kindern. Das heißt, dass die jetzt nur Säuglinge zum Beispiel gerade deshalb auch annehmen. Mhm. Die haben ganz viele Kisten mit Garderobe. Da ist dann Mädchen, Junge, das Alter, die Saison, also Winter, Herbst, was auch immer, Größen. Wie die organisiert sind.
Und das müssen die auch, ja. Das ist auch eine wahnsinnige Leistung. Vor allen Dingen, die Kinder wechseln ja höchstwahrscheinlich auch öfters mal, weil manchmal ist das ja 4 Tage oder 4 Wochen, Monate, bis vielleicht eine andere Pflegefamilie dauerhaft gefunden worden ist, was passt. Dann ist ja immer Fluktuation und die Kinder kommen ja oft auch mit Traumata dort an und sind ja auch nicht immer nur einfach
zu handeln. Halt, ne? Und haben wir auch gefragt, aber ihr müsst doch da so eine Ausbildung haben. Wie könnt ihr das? Ihr seid keine Psychologen. Und dann hat er gesagt, am Anfang haben wir alles falsch gemacht. Wenn die nach Hause zu uns gekommen sind, dann haben wir die mit Geschenken überschüttet, mit Liebe überschüttet, umarmt und haben wirklich jeden Schritt von denen begleitet. Heute machen wir es ganz anders. Wir bringen die nach Hause und sagen, guck mal, da spielt der Luis, da spielt die Tina, willst du da mal hingehen und das vielleicht angucken? Also heißt, heute machen das die Kinder mit sich.
Unter sich aus.
Ja, das muss wirklich, aber stell dir doch mal vor, da kommt so ein Würmchen, du kümmerst dich um dieses Kind und du musst es wieder abgeben.
Wieder abgeben, das ist sicherlich immer herzzerreißend, aber es ist wunderbar, dass es solche Menschen gibt, die das machen.
Total.
Weil wir wissen alle, dass eine gute Kindheit, eine gesicherte Kindheit, eine Wohlfühlkindheit so entscheidend ist für das zukünftige Leben. Und wenn dann das aus welchen Gründen auch immer zu Hause nicht klappt, dass dann Auffänge da sind, wo man Kinder tatsächlich auch unterbringen kann. Eine irre Leistung. Also das kann man gar nicht hoch genug anerkennen.
Und sie sagt auch, sie ist ganz oft krank geworden, wenn sie ein Kind abgeben musste. Also wirklich herzkrank. Mhm. Ja, also toll, ne, was es alles für Engagements für Menschen gibt.
Gerade jetzt, wo bald die Adventszeit so anfängt, da werden wir auch ein bisschen besinnlicher, sind solche Geschichten auch gut zu erzählen und gut zu hören.
Mhm. Ich sehe gerade hier unseren.
Wir haben.
Ja. Auf unserem Tisch
ja da immer jetzt die Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Das werden wir mal gucken, was da heute. Der Zettel ist klein.
Mhm. Kannst du es lesen?
Ich kann das lesen. Oder willst du es halten? An welchen besonderen Urlaub erinnert ihr euch gerne zurück?
Hast du schon einen?
Ich habe einen, weil ich das öfters schon mal reflektiert habe. Ich war mal, glaube 1986 oder so muss das gewesen, oder 85, im damals noch Burma. War so eine Reise nach Thailand und Burma. Und dieses Burma war so eine andere Welt. Und man ist, obwohl man nur eine Woche da drin sein durfte zur damaligen Zeit, man ist so verzaubert worden, ist ein so armes Land bis heute ja. Aber da gibt es so viele buddhistische Mönche, die da Bettelmönche sind und von dem Rest der Bevölkerung auch alle ernährt werden. Aber die Ärmsten der Armen, die gehen da zu ihrem Buddha und legen da so Goldplättchen da drauf und legen Lotusblüten ab oder andere Spenden für Buddha und bringen die in die Tempel. Und da ist trotz dieser enormen Armut irgendwo so eine Zufriedenheit auch da. Also Wahnsinn. Das hat mich so verzaubert und in eine andere Welt versetzt. Und davon habe ich lange gezehrt, muss ich sagen.
Hast du schon mal meditiert?
Nee. Also, nachgedacht schon, aber richtig meditiert, so in einem Kloster oder sowas nicht.
Kann man ja auch zu Hause machen.
Kann man auch zu Hause machen, aber manche machen das ja neben mir eine Auszeit und gehen ins Kloster.
Ja, aber das
soll
halt
auch helfen. Diese soll auch
Dankbarkeit
helfen.
Und diese Ruhe. Ne?
Ja, bei uns beiden wäre ganz gut, dass wir mal wochenlang schweigen müssten. Ne? Das wäre für uns beide, glaube ich.
Mache ich ja, habe ich dir ja mal erzählt, dass ich auch ins Schweigekloster gehe. Alle 2 Jahre mache ich das.
Ja, alle 2 Jahre, vielleicht auch mal öfters, ne?
Sag mal, wie bist denn du gerade drauf?
Na, mal ein bisschen in sich zu gehen.
Ich bin ganz dolle in mir. Du, wir sitzen uns gerade heute gegenüber. Ich könnte jetzt auch, muss nicht füßeln, ich könnte auch Sag mal.
So weit kommst du hier nicht.
Das hast du jetzt einfach nur gesagt, um eine Lücke zu füllen. Also möchtest du noch hören, was mein schöner Urlaub war?
Ja, na, selbstverständlich.
Es gibt viele schöne Urlaube, Gott sei Dank. Aber ein Urlaub oder eine Art von Urlaub, die mir besonders in Erinnerung bleibt und bleiben wird und ich besonders schön fand, waren die Skiurlaube mit meinen Eltern.
Mhm.
Da sind wir immer mit so einer Klapperkiste, weil da war halt nicht viel Geld da. Dann sind wir mit so einer Klapperkiste wirklich erst über München und dann nach Österreich gefahren und waren immer alle heilfroh, dass wir wieder mit dem Auto, was wieder ganz war oder ganz geblieben ist, nach Hause gekommen sind. Und das war irgendwie so bei Robert und Marianne in so einer ganz kleinen Pension. Und ich habe mich immer gefreut, wenn die mich in den Arm genommen haben. Und abends noch gab es einen warmen Kakao. Also diese Kindheitserinnerung mit all denen zusammen. Und das war so eine Tradition, die haben wir halt sehr gepflegt und geliebt. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Vati, Mutti, Ichi. Du bist ja sowieso, du warst ja wahnsinnig unterwegs gewesen. Aber jetzt fällt mir gerade Stichwort Urlaub, Reisen bzw. Olympia, bringe ich die Verbindung. Da warst du ja auch viel unterwegs in Sachen Olympia. Ne? Du hast ja da auch ganz schön viel dazu beigetragen, wie es dann am Ende ausgegangen ist.
Ja, also
damals in der
Berlin bewirbt sich ja wieder um Olympische Spiele oder Berlin ist eine wahnsinnige Sportstadt. Also wenn man sich anschaut, wie viele Hunderttausende von Menschen in Sportvereinen organisiert sind, in allen Sportarten, dann ist Berlin also eine absolute internationale Sportmetropole und wir sind selbstverständlich in der Lage und auch geeignet, Olympische Spiele durchzuführen. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und jetzt hat gerade ja in der Auseinandersetzung, wer kriegt denn nun aus deutscher Sicht die Kandidatur für die Olympischen Spiele, 2040, 2044 oder vielleicht 2036, weiß man noch nicht so genau. Da sind vier Wettbewerber im Rennen. Das ist Hamburg, das ist München und das ist Rhein-Ruhr und dann Berlin. Und jetzt ist München vorangegangen und hat eine Volksabstimmung gehabt am 26. Oktober. Und da hat von den abgegebenen Stimmen 2/3 haben dafür gestimmt, dass man Olympia ausrichten will. Das ist auch in München nicht so selbstverständlich. Wir wissen, dass da mal die Winterspiele abgelehnt worden sind, auch per Volksentscheid. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich nehme das jetzt mal auch als gutes Zeichen für die anderen Wettbewerber, dass tatsächlich auch die Bevölkerung zu begeistern ist, wenn man das auch professionell macht.
Ist das dann in Berlin auch so der Fall? Sind wir auch so begeistert?
Ja, die Berliner sind ja per se immer etwas skeptisch und eher miesepetrig. Also da wirst du Schwierigkeiten haben. Wir haben auch von der Verfassung her gar nicht die Möglichkeit, dass der Senat jetzt sagt, wir machen Volksentscheid über die Frage, sind die Berliner für Olympische Spiele ja oder nein? Das können wir gar nicht machen, sondern es geht nur, wenn jetzt aus dem Volk heraus jemand sagt, dann geht er aber eher dahin und sagt, wir wollen die verhindern. Also das kann auch noch passieren. Also das ist in Berlin schwierig, deshalb haben wir da sicherlich auch einen Nachteil.
Bist du enttäuscht, wenn ich dir sage, dass mir das sowas von egal ist?
Na, ich glaube, da passt du sehr gut ins Bild der Berlinerinnen und der Berliner.
Ja, ist das so?
Ja, das ist ja immer in Berlin diese Lamoyanz auch, ja. Wir hatten es auch bei der Weltmeisterschaft Fußball gehabt. Da war rumgenörgelt worden und dann war der erste Anstoß und dann war, als ob so ein Schalter umgedreht wurde.
Hast du auch recht. Ja, ich war so, auch dabei.
Oder die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, ja, da habe ich auch wesentlich dazu beigetragen, dass die nach Berlin kam. Das ist auch bleibend gewesen, ja. Also da, ich bin ganz fest überzeugt, wenn man eine Entscheidung für Berlin hat, dass dann die Stadt sich auch mobilisieren lässt. Und für diese Stadt wäre es auch ganz wichtig, mal so ein Zukunftsthema zu haben, wo man versucht, von links bis rechts wirklich mal die Leute zu mobilisieren und zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, nämlich guter Gastgeber zu sein für eine wunderbare Sache im Leben, nämlich den Sport.
Das gefällt mir sogar, also allein das Wort Zukunft schon, so eine Perspektive für eine Stadt und zwar so ein Wir gemeinsam für etwas, nämlich für uns am Ende. Das gefällt mir, das fehlt mir total auch in dieser Stadt, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Ich liebe meine Stadt, meine Heimatstadt. Und bist du auch einer der
Ich bin ja geborener Berliner und überzeugter Berliner. Kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Und ich sage immer, alle, die hier immer rummeckern an dieser Stadt, ich lebe freiwillig hier und gerne.
Ja,
und bei allen Problemen, die wir haben, die sind nicht zu verschweigen. Ich ärgere mich auch, wenn Plätze vermüllt sind und so weiter und so fort. Und wenn, oder wenn hier was schief läuft. Aber dann muss man daran arbeiten, dass es besser wird. Und alle, die da ja, chauvinistisch ihre eigenen Orte immer als die besten finden. Ich finde, man kann stolz sein auf seine eigene Stadt, ohne die Probleme zu verharmlosen oder zu ignorieren.
Finde ich auch. Ich habe gerade mal geguckt, ich finde es jetzt aber nicht, sind doch die neuesten Daten vom Glücksatlas wieder rausgekommen. Ne? Mhm. Also angeblich sollen wir Berliner jetzt auch ein bisschen zufriedener sein. Also Hamburger wie immer auf Platz 1.
Ja, aber wir sind nicht richtig weit vorne.
Aber also, schon weiter vorne, ja, als letztes
das
Jahr.
Das sind ja auch solche Ermittlungen und Umfragen sind ja auch irgendwie auch wissenschaftlich ja aus meiner Sicht zu hinterfragen. Weil was ist Glück? Was versteht der eine unter Glück oder der andere unter Glück? Das ist ja bei den meisten auch ein ganz persönliches Empfinden, was man hat und aus der Situation heraus, in der man gerade sich befindet. Ja, wenn ich gefragt werde, bist du glücklich, wenn gerade ein Verwandter gestorben ist, dann sagst du, nee, ich bin nicht glücklich, ich bin traurig. Ja. Also beispielsweise.
Aber ich glaube schon, dass es um Allgemeinfragen wie eben aber auch Zukunftsvisionen geht. Also sehen die Menschen ihre Stadt, dass die sich entwickelt, dass die insofern ist ja, um den Kreis wieder zu schließen zu den Olympischen Spielen, tatsächlich vielleicht
so ein Projekt ist verbindend.
So ein Projekt, schön, ja, genau.
Das kann verbindend sein, aber auch das, wie gesagt, in Berlin immer ein bisschen schwierig. Und ich hoffe, dass wir da noch Chancen haben für Olympia. Wäre ein gutes Projekt, immer unter der Voraussetzung auch, dass man klar machen kann, das ist ein nachhaltiges Projekt. Hier werden nicht nur das Olympiastadion, das ist ja toll ausgebaut, sondern hier werden auch die Turnhallen bei den Schulen oder bei den Verbänden, bei den Vereinen ausgebaut und mehr gebaut beispielsweise, dass man auch für den Breitensport langfristig eine verbesserte Situation hat. Das also, muss man auch klar machen.
In welcher Disziplin wärst du am besten?
Am Zuschauen.
Am Zuschauen?
Ja, also der Sport braucht ja auch Zuschauer.
Ja, ich glaube ich auch. Also so richtig herausstechen würde ich. Kaum sitzen wir uns gegenüber, kommen wir so ins Plaudern. Wir sind schon längst durch. Wir haben, also was heißt durch? Wir können ja einfach länger
wir
machen.
Wir können also, ja.
Können heute mal ein bisschen.
Aber es ist doch wunderbar.
Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
Na, wir müssen bestimmt noch mal ein bisschen Werbung machen für Haus auf Podcast.
Du hast ja so
am
recht.
16. November, 18 Uhr.
Du hast ja so recht. Ich war jetzt gerade in Ludwigsfelde am, weiß ich nicht mehr, vor kurzem. Und es war so toll. Und da haben ganz viele Menschen gesagt, dass die uns besuchen werden, dass die schon Karten gekauft haben.
Mir ging es auch so. Also neulich am Townscene, zwei Frauen haben mich angelächelt, haben mir gesagt, Herr Wowereit, wir hören Ihren Podcast und wir kommen am 16.
Also, November. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben gar keine Karten mehr. Und wir können es ja trotzdem noch mal probieren. So Restkarten heißt es dann, glaube ich, immer. Ne? Probiert es, wenn ihr Lust habt, zu kommen. Beim RBB, unser Partner, liebe Grüße gehen raus, 88.8. Ja, er kommt, ich glaube gegen 18 Uhr, starten wir
los, ja.
Am 16.11.
Das ist der Sonntag, ja.
Hier beim RBB im 14. Stock, ne, in dieser Dachlounge.
Genau, es ist so eine Serie, 3 Tage lang, werden hier Podcast präsentiert, House of Podcast.
Ja,
wir sind dabei.
Ja, wir sind da, freue ich mich auch sehr, bin ich ganz stolz drauf. Also, mein Liebling, ich sag mal tschö.
Ciao, ciao, alles Liebe, alles Gute.
Bleibt schön.
Bis bald.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888.